Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Herzlich willkommen. Sie hören Schöner denken. Wir sitzen heute ganz gemütlich auf dem Sofa. Wir waren nämlich nicht im Kino, wir waren im Heimkino. Tom hat eine DVD mitgebracht. Nein, ich korrigiere, eine Blu-ray mitgebracht. Und zwar A Most Violent Year. Den haben wir nämlich im Kino damals verpasst, termintechnisch. Und der Film ist von J.C. Chandor, von dem wir vorher noch nicht so wahnsinnig viel gehört haben. Und hatten einen sehr vergnüglichen Heimkinoabend. Es geht um Abel Morales, der wunderbar gespielt von Oscar Isaac, der im Heizölgeschäft ist und da expandieren will. Er ist der, der immer eine Ecke klüger ist und immer den weiteren Blick hat als seine Konkurrenten und der sich da versucht, in diesem Feld zu behaupten und den anderen ordentliche Stücke vom Kuchen wegzunehmen. Die anderen sind ein bisschen ruppiger drauf und offensichtlich auch richtig kriminell drauf, so wie die Verwandtschaft seiner Frau. Jessica Chastain spielt die Gangstertochter, die mit ihm verheiratet ist, Kinder hat und ja, und wir erleben ihn an einem Wendepunkt, wo sich die Frage stellt, ob er seinen moralischen Weg, Morales hat einen moralischen Weg, durchhalten kann. Wir wollen, glaube ich, gar nicht spoilern, aber das ist das Thema, das sich total durch den Film durchzieht. Tom, wie ist dein erster Eindruck?
Ja, also ich finde, der Film ist ein totales Brett, weil er so kühl erzählt ist. Das ist, das fängt bei der perfekten Ausstattung, bei den Farben. Er spielt ja in Anfang der 80er Jahre, als die Twin Towers noch reinretuschiert wurden, spielt er in einer total versifften Stadt. Da so ein bisschen hat man da noch eine Erinnerung dran. Das ist ja eine Zeit, an die zumindest ich, glaube ich, mich noch ganz gut so ein bisschen entsinnen kann. Aber dieses ganze Drumherum, was perfekt zurechtgestrickt ist, ist in der sehr kalkuliert und sehr cool runtererzählten Geschichte eigentlich nur das schmückende Beiwerk. Aber man hat, also ich hatte zumindest die ganze Zeit die Gelegenheit, diesen Zusatzgenuss mitzunehmen, weil er auch sehr langsam in richtig toll durchkomponierten Bildern erzählt ist. Und naja, also mein Kaufargument war Jessica Chastain. Ich verleugne es nicht. Das ist ja so mein kleines Pläsierchen, immer nach der Frau, nach der tollen Frau zu schielen. Aber der Film überzeugt nicht nur durch ihre und Isaacs glanzvolle schauspielerische Leistung, sind auch noch sehr viele andere gute Schauspieler da, sondern einfach durch eine brillant erzählte Geschichte, die so beiläufig glaubwürdig ist, dass man vielen Drehbuchautoren und Regisseuren, die andere Machwerke runterkurbeln in Amerika, eigentlich nur wünschen kann, sie sollen da mal ganz genau hingucken, wie fange ich mir die Beute ein, dass sie die ganze Zeit gespannt dabei bleibt. Denn eigentlich, ich habe es zwischendrin mal gesagt, eigentlich verspricht der Titel A Most Violent Year, das ist ja so ein bisschen, man hat so das Gefühl, oh, jederzeit kann es zu schlimmen Gewaltausbrüchen kommen. Zwischendrin gibt es auch immer mal wieder abgehörten Polizeifunk und es gibt irgendwelche Nachrichten im Radio und du hörst, wie die Leute hingemetzelt werden und es so beiläufig wird so eine Todesstatistik von einem Staatsanwalt zitiert. Also man erinnert sich, das war die Zeit, wo es am schlimmsten war. Aber der Film braucht das alles nicht und er zitiert das alles auch nur so beiläufig als Element, um dir als Zuschauer Angst um die Person zu machen, und es gelingt ganz vorzüglich.
Übrigens Buch und Regie, J.C. Chandor, das heißt, wir haben es hier mit einem waschechten Autorenfilm zu tun. Ich fand ja, dass er gerade so, sagen wir mal, in der ersten Hälfte sich auch wirklich Zeit lässt. Und gerade man wartet ja wirklich auf die Gewaltausbrüche und dann sind es nicht viele und stattdessen wird man immer wieder auf die Charaktere zurückgeworfen, was wunderbar ist, weil sie interessant erzählt werden, aber es ist auch wirklich Ruhe drin. Aber ich weiß auch nicht, ob das ist so ein Film, den dürfte man nicht mit weniger exzellenten Schauspielern besetzen, weil dann doch sehr viel Aufmerksamkeit auf Chastain manchmal liegt, ganz, ganz viel Aufmerksamkeit auf Oscar Isaac. Und wenn da mir das Gesicht keine Geschichte erzählen würde und der Blick keine Geschichte erzählen würde, wie er zum Beispiel seine Verkäufer einarbeitet und ihnen erklärt, dass sie, wie sie da reden sollen, um Erfolg bei diesen Verkaufsverhandlungen zu haben. Also da muss wirklich ein Schauspieler von der Riege von Al Pacino, Robert De Niro und Oscar Isaac gehört da definitiv in diese Reihe rein, damit die Kamera sich auch wirklich minutenlang auf diesem Gesicht sozusagen einrichten kann und die Geschichte dann wirklich über diese sehr starken Schauspieler erzählt wird. Das Interessante ist, dass es sehr lange dauert, bis man begreift, also bis ich begriffen habe, dass A Most Violent Year sich nicht auf die Geschichte bezieht, die wir sehen, sondern auf das New York, in dem die Geschichte stattfindet. Der Film hat auch einen Untertitel, der heißt New York 1981. Und zwischendurch hatte ich das Gefühl, dass das die eigentliche Geschichte ist. Also New York 1981, du sagtest irgendwann zwischendrin im Film, bevor die harten Bürgermeister angefangen haben, die Stadt aufzuräumen, das ist praktisch New York runtergewirtschaftet in den 70ern und es hat noch niemand angefangen, irgendwas mit dieser Stadt wieder in Ordnung zu bringen. Und wunderbar ist so eine French Connection-artige Verfolgungsjagd ist ja keine U-Bahn, sondern Metro, wie auch immer. Und das sieht so fürchterlich aus. Es ist alles voller Graffiti und das ist alles kaputt. Und ich weiß nicht, wie sie die Locations zusammengesucht haben, die so unglaublich jämmerlich aussehen. Heute muss man wahrscheinlich ein bisschen suchen in New York. 1981 musste man wahrscheinlich nicht suchen. Also es wird wirklich, egal wie realistisch das ist, ein New York auf dem absoluten Tiefpunkt gezeigt. Und vor diesem Hintergrund hebt sich jetzt dieser moralische Abel Morales ab, der eben nicht diesen Gangsterweg gehen möchte. Und der Film erzählt eine sehr viel intelligentere Geschichte als das, was man erwarten würde und was Hollywood-Klischee wäre. Der Film ist irgendwann tatsächlich so intelligent wie Morales, indem er einen anderen Weg findet, was er eigentlich erzählen will, als das, was wir erwarten, so wie Morales einen anderen Weg findet, seine Geschichten bzw. seine Geschäfte zu machen, ohne sich die Hände so schmutzig machen zu müssen wie seine Konkurrenten. Das finde ich total beeindruckend. Und wir haben jetzt noch gar nicht so sehr über Farben und Stil und Eleganz geredet.
Also ich stimme dir auch hundertprozentig zu. Es ist ein Sittengemälde, wie man es besser nicht entwerfen könnte. Und zwischendrin habe ich mal gedacht, er ist wie James Stewart eigentlich. Es ist eigentlich ein Western. Er ist kleiner als James Stewart, aber er ist eigentlich der James Stewart der Geschichte. Und weil er sich im Grunde genommen auch über die längste Strecke des Films so verhält. Ne? Er hat den Viehtrieb und da gibt es die alten Viehbarone, die immer an den Rändern andere Brandzeichen drauf machen auf seine Viecher, aber in der cleveren Art und Weise, in der er bei seinem Weg bleibt und trotzdem auch noch irgendwie wohl, er hat ja die Autoritäten irgendwo auch auf seiner Seite. Also es gibt auch auf seinem Weg Leute, die ihm helfen, die sozusagen diese positive Kraft, wie er das Ganze versucht zu richten, auch ihn dabei unterstützen. Da gibt's den ehrbaren Juden im Grunde genommen, der ihn dabei, also es sind ganz viele, sagen wir mal, es sind auch ganz viele Metaphern irgendwie drin, wo sich so Vorurteile ins Gegenteil verkehren, die eigentlich keine der Figuren uninteressant werden lassen. Alle haben irgendwo noch ein Hintertürchen drin. Ne? Das ist ganz faszinierend. Ist wirklich, wirklich bis ins letzte Detail stimmig für mich.
Man könnte auch stundenlang über diverse wirklich schöne Details dieser Geschichte reden. Zum Beispiel das Verhältnis zwischen Abel Morales und seiner Frau. Das ist eine Frau, die ist wirklich tough und gefährlich. Das blitzt zwischendurch auf. Ich sage nur Hirschunfall. Das blitzt wirklich auf, wie tough sie eigentlich ist. Und zwischendurch geraten die auch wirklich in Streit darüber, ob sein moralischer Weg nicht auch ein völlig naiver Weg ist. Aber eigentlich liebt sie ihn auch und bewundert ihn auch, weil er die Stärke hat, nicht zu den Waffen zu greifen und sich nicht eben auf dieses Feld zu begeben. Was erfordert denn mehr Mut, als eine Waffe zu nehmen und auf jemanden zu schießen, keine Waffe zu nehmen, wenn auf einen geschossen wird? Und sie ist so wunderbar hin und her gerissen, ihren Mann für verrückt zu erklären, weil er so ist, und ihn zu lieben, weil er so ist. Und dann braucht man auch wieder jemand wie Jessica Chastain, die das in einer Mischung zwischen gefährlich und unglaublich attraktive und verletzliche und extrem anziehende Geschäftsfrau und Mutter dieser beiden Kinder. Und das ist eine sehr, sehr interessante Figur, die solche Klischees von welche untergeordnete Rolle hat da die Frau, überhaupt gar nicht aufkommen lässt, weil ganz klar ist, was sie für eine starke Persönlichkeit ist und dass sie ihn ausgesucht hat als Mann und dass sie doch sehr viel unter Kontrolle hat. Ja? Also das ist allein über diese Beziehung, die immer so in ganz wunderbaren kleinen Fragmenten so angedeutet wird, bis man das Gefühl hat zu verstehen, wie diese Beziehung funktioniert. Allein das ist schon großartig.
Also für mich sind auch Schlüsselszenen, wo er sich nicht provozieren lässt. Sie legt es ja einmal drauf an, als sie eine Waffe organisiert, sie fühlt sich bedroht, das schließt an diese Hirschszene auch an. Und da hat er die Kraft, obwohl sie ihn letztlich, also unterm Strich sagt sie, du bist ein Schwanzloser, ne? Und er hat die Kraft, in diesem Moment nicht mit Gewalt, weder mit physischer noch mit verbaler Gewalt darauf zu reagieren. Er lässt sich auch nicht provozieren, als er nach dieser Verfolgungsjagd den einen Typen erwischt. Da geht ihm so ein bisschen geht ihm da die Contenance verloren, aber er lässt sich nicht provozieren, weiter auf ihn einzuschlagen um herauszubekommen, wer ihn nun bestiehlt. Also er in weiten Teilen geht er seinen Weg James Stewart-mäßig weiter und zu Ende. Also ich meine auch jemand anders als Isaac, der im Übrigen, wie ich festgestellt habe, eigentlich recht klein ist. Man hat so ein Gefühl, wie groß ein Schauspieler sein sollte. Und schon bei den ersten Jogging-Szenen dachte ich, Mensch, der ist ja total klein. Und eigentlich müsste die Jessica Chastain größer sein als er. Ist es aber irgendwie gar nicht, ne? Das ist so, ja, das ist erstaunlich. Also er wirkt im Kopf größer. Was ja schon was über ihn als Schauspieler aussagt, ne?
Also ich finde, dass er im Film groß wirkt. Es ist nur kein großer, großgewachsener Mann. Also er hat eine enorme Präsenz und er verströmt eine unglaubliche Stärke. Ich glaube, ich habe seit Al Pacino, kann ich mich nicht mehr an einen Mann erinnern, der wie jetzt in Most Violent hier so kraftvoll und so präsent gewirkt hat, fand ich wirklich sehr beeindruckend. Und das Bild, das man von ihm im Kopf hat, ist irgendwie eher 1,90 Meter, und das ist er bestimmt nicht. Ja, ich habe auch zwischendurch das Gefühl gehabt, dass es so nach French Connection ein bisschen schmeckt oder nach Marathonmann. Ich habe mir zwischendurch kurz überlegt, warum eigentlich. Und es ist mehr, glaube ich, als nur das Lokalkolorit. Ich habe auch diese Jogging-Szene im Nachhinein, glaube ich, würde mich nicht wundern, wenn Chandler da nicht auch ein paar Filme, denen er was zu verdanken hat, die eine ähnliche Klarheit haben, wie jetzt sein Film, dass er denen auch ein bisschen Referenz erweisen wollte. Es gibt wirklich so eine Jogging-Szene, die mich an Marathonmann erinnert hat. Es gibt diese Szene in der Metro, die sehr an French Connection erinnert, und die Schauplätze auf jeden Fall auch. Und was er mit diesen hochwertigen 70er-Jahre-Filmen gemein hat, ist, dass er auf seine ganz, ganz eigene Art seine Geschichte erzählt und dass er überhaupt keine Konventionen einhält. Das finde ich ganz wunderbar, wenn man überlegt, diesen Film kann man überhaupt nicht in Schublade einordnen. Es ist ein Gangsterfilm und überhaupt nicht. Es ist ein moralischer Film, aber das Genre moralischer Film, glaube ich, gibt es gar nicht. Also zumindest ist mir das jetzt nicht so geläufig. Ist es ein Familiendrama? Was ist es eigentlich? Der Film schert sich einen Dreck drum, was er eigentlich ist, außer dass er sehr gut ist.
Ja, auch irgendwie die Räuber sind auch irgendwie völlig untypisch moralisch, ne? Da wird auf sie geschossen. Sie legen es nicht drauf an, den Fahrer irgendwie es mit gleicher Münze zurückzuzahlen, sondern im Gegenteil, hau ab, bring dich vor der Polizei in Sicherheit. Also es ist irgendwo, sagen wir mal, selbst die illegalen Dinge haben irgendwie eine Wertigkeit, eine moralische Wertigkeit, die völlig unerwartet ist. Also man erwartet immer mehr Gewalt, man erwartet einschneidende Dinge, man erwartet, dass da mit harten Bandagen gekämpft wird, wird es auch, aber nicht wie, es wird, die Erwartungshaltung wird gebrochen.
Und es ist damit wahrscheinlich realistischer als diese ganzen, dass das alle Verbrecher automatisch auch eiskalte Killer sind. Nee, die meisten Verbrecher wollen irgendwie an Kohle rankommen und sind gar keine Killer. Und mit solchen haben wir es hier auch zu tun, sonst würde diese Geschichte auch ganz anders verlaufen. Was ich auch ganz interessant fand, wir reden jetzt die ganze Zeit über die Story, über die Charaktere und so weiter. Jetzt lasst euch nicht in die Irre führen. Der Film ist vor allen Dingen auch ein Film, der unglaublich gut aussieht und wo man wirklich auch die ganze Zeit nur über die Kameraführung hätte reden können und nur über Ausschnitte. Every frame a painting. Aber noch interessanter als dieses perfekte Schnitt und die perfekte Kamera, perfekte Beleuchtung und immer die Sonne steht, als wäre sie dem Regisseur zu Dienst gewesen. Aber noch interessanter sind tatsächlich die Figuren und die Charaktere und was mit denen passiert. Es gibt zum Beispiel eine sehr starke Nebenrolle, ein Fahrer, der verprügelt wird, an dem der Wagen geklaut wird und der schwer verletzt wird und dann ganz große Angst hat, wiederzufahren, der damit nicht zurechtkommt. Was mich besonders daran interessiert hat, war, wie Abel Morales als väterlicher Chef mit ihm umgeht. Weil auf der einen Seite ist er jemand, der sich da kümmert, auf der anderen Seite ist er aber auch ein Vertreter des amerikanischen Traums. Wenn du es drauf hast, schaffst du es. Und wenn du es nicht drauf hast, schaffst du es nicht. Das sagt er ihm auch. Da ist auch Schluss mit väterlich. Das ist eine ganz, ganz spannende Auseinandersetzung, wo auch praktisch die Sieger und die Verlierer im amerikanischen Traum sozusagen in diesem kapitalistischen Traum verwirklichen, sichtbar werden. Die beide aus der gleichen Latino-Schicht kommen, beide den gleichen Traum haben. Einer schafft es nicht. Und wie er es schafft, das wollen wir nicht spoilern, zeigt sich tatsächlich erst, finde ich, in den letzten 2 Minuten des Films. Da muss man am Ende nochmal richtig gut aufpassen, wo der Film nochmal eine Schärfe und eine Wendung bekommt, die er echt verdient hat, mit der ich aber nicht gerechnet hatte.
Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Nein, es stimmt. Es gibt einen, vielleicht um nochmal ganz kurz auf die Story zurückzukommen, es gibt einen MacGuffin, mit dem ich irgendwie nicht so, der mir zwischendrin mal in der Story so einen kleinen Holperer gegeben hat, wo es darum geht, wie der quasi der Dieb letztlich entlarvt wird. Ich weiß nicht, ob ich das so gebraucht hätte, aber es in sich, jetzt wenn ich zurückgucke, ist es trotzdem irgendwo stimmig, denn wie soll er sonst auf die Füße fallen?
Ja, ja, also es ist eine Ecke, wo ich auch sagen würde, es war ein Plöff und gar kein MacGuffin, aber wie auch immer, im Vergleich zu Logiklöchern, die wir in anderen Filmen gefunden haben, ist das schon sehr eine Petitesse. Wenn ich mir das so überlege, würde ich sagen, ich habe einen Klassiker gesehen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das ein Film ist, der extrem gut altert, den man sich in 10, 20, 30 Jahren auch noch mit dem gleichen Genuss anschauen kann, weil, du hast schon so richtig gesagt, im Grunde ist es eine Geschichte, die ja auch 1855 im Wilden Westen hätte spielen können oder die gleiche Geschichte hätte auch von Shakespeare in Venedig angesiedelt sein können mit einem anderen Gewerbe. Aber im Grunde geht es um um eben ganz, ganz alte moralische, gesellschaftliche Kernfragen und persönliche und charakterliche Kernfragen. Also insofern glaube ich, ein echter Klassiker.
Ja.
Wir geben ihm Punkte, oder?
Ja.
Ja, du darfst anfangen.
Ja, 10. Ja, also es gibt nichts für mich an diesem Film auszusetzen. Er ist auf allen Ebenen beim Gucken ein großes Vergnügen gewesen, auch im drüber nachdenken, und der wird ganz sicher demnächst auch nochmal laufen. Und das übliche Zusatzmaterial, das können wir jetzt heute nicht mehr genießen, dafür ist der Abend zu spät, aber da vielleicht liefern wir ja nochmal nach dann, ne? Ein bisschen mehr von dem uns unbekannten Regisseur, Autoren, Filmer irgendwie wissen, könnte man ja einen kleinen Nachklapp machen oder einen kleinen schriftlichen Nachklapp machen. Ja.
Ich denke seit geraumer Zeit nach irgendeinem Argument nach, ihm keine 10 Punkte zu geben. Mir fällt aber nichts ein. Sagt auch einiges aus. Ich gebe ihm auch 10 Punkte. Vielen herzlichen Dank, dass du den mitgebracht hast, Tom. Das ist eine großartige Auswahl gewesen. Ihr findet natürlich noch viel, viel mehr Podcasts über andere Filme. Nicht alle so gut wie dieser Film, aber doch viele interessante Sachen unter schöner-denken.de. Der Podcast ist natürlich auch unter Creative Commons. Im Gegensatz zu Abel Morales wollen wir damit kein Geld verdienen. Ihr könnt das also bei euch einbinden, wenn ihr kein kommerzielles Angebot seid. Und hört uns auf iTunes oder verfolgt unsere Sprüche, Kommentare und Infos auf Twitter oder Facebook und habt Spaß. Dankeschön.
Ja, würde uns freuen. Tschüss.